Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 30. Mein Name ist René und außerdem heute im Kernkompetenzteam die Alex.
Hallo.
Und der Marvin.
Hi.
Wir haben uns mal wieder ein paar Themen zusammengesucht rund um die Eintracht und fangen vielleicht mit dem gewohnten Rückblick an auf das Spiel vom Samstag gegen unseren Lieblingskarnevalsverein. Ja, ihr wart beide im Stadion, glaube ich.
In der Tat.
Jawohl, ja.
Ich habe es mir gemütlich zu Hause von der Couch angeschaut. Wie war so euer Eindruck?
War mit Sicherheit wärmer bei
dir. War mit Sicherheit wärmer, gab auch mit Sicherheit mehr Plätzchen. In der Vorweihnachtszeit muss man sich ja mit irgendwas versorgen. Ja, ich bin irgendwie so zweigeteilter Meinung von dem Ganzen. Auf der einen Seite, klar, schön gewonnen und eigentlich auch soweit ganz gut gespielt, aber so ganz überzeugt hat's mich nicht.
Also echt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja natürlich, vom Spielerischen. Also ich fange mal vorne an. Also insgesamt muss man schon sagen, das war ein verdienter Sieg. Brauchen wir für mich, für meinen Dafürhalten gar nicht darüber zu diskutieren. Das war ein komplett verdienter Sieg. Die Eintracht war die bissigere Mannschaft, war die aggressivere Mannschaft, war einfach wirklich die Mannschaft, die mehr Leidenschaft in das Spiel mit hineingebracht hat. Spielerisch waren wir nicht unbedingt besser. Man muss schon sagen, das halte ich den Mainzern auch zugute, auch wenn das mir unendlich schwerfällt. Das ist schon eine intelligente Mannschaft. Das ist eine sehr spielintelligente Mannschaft, die immer wieder versucht hat, in die Lücken zu spielen. Zum Glück hat es nicht geklappt. Zum Glück haben die Innenverteidiger diesmal auch echt gut gestanden und haben die Räume, sage ich mal, dicht gemacht. Aber es hätte natürlich auch anders ausgehen können. Natürlich, der Elfmeter für uns, das war natürlich ein Geschenk, das ist ganz klar. Aber im Endeffekt muss man auch sagen, wir waren die einzige Mannschaft, die aus dem Spiel heraus ein Tor geschossen hat. Und das Ding, was der Altitop da verschuldet hat, war ja auch ein Geschenk.
Ich fand, dass wir gar nicht so spielerisch unterlegen waren, wie du das jetzt dargestellt hast. Also ich fand, wir waren von der ersten Minute die Mannschaft, die auf den Platz gegangen ist und die gewinnen wollte. Und das hat man bei den Mainzern völlig vermisst.
Ja, ich meine spielerisch so die spielerische Raffinesse war bei den anderen ein bisschen mehr da. Also das wollte ich nur sagen. Von der Aggressivität her waren wir besser, ganz klar.
Ja, aber auch erst seit dem Elfmeter, den der Altintop hergeschenkt hat, oder eigentlich auch erst in der zweiten Halbzeit. Ich fand, dass über weite Strecken der ersten Halbzeit die Mainzer einen wahnsinnigen Angsthasenfußball gespielt haben. Und ich glaube, da hat man die Reife unserer Mannschaft gegenüber so einem Jugendverein, wie die Mainzer Mannschaft aufgelaufen ist, gesehen. Ich fand, die waren wirklich eingeschüchtert, und denen ist in der ersten Halbzeit nicht viel gelungen. Da sind wenig wirklich kreative Pässe angekommen, und wir haben die Räume halt gut dicht gemacht und sind halt auch direkt vorne mit draufgegangen. Also mir hat die erste Halbzeit richtig gut gefallen. Gut, in der zweiten muss ich euch recht geben, das ist ziemlich abgeflaut und ich habe auch nicht mehr dran geglaubt, dass wir noch gewinnen.
Also da muss ich sagen, ich habe die ganze Zeit dran geglaubt. Ich habe irgendwie die ganze Zeit gemerkt, dass da noch was geht. Auch gerade in der Endphase wieder so, in der Zeit, worum das Tor gefallen ist. Ein paar Minuten, so 5 bis 10 Minuten früher ist mir schon aufgefallen, jetzt geben sie nochmal Gas. Die Sache ist halt, in der ersten Halbzeit hat Mainz keine einzige Torschance gehabt. Ja, also ich glaube, da war das Gegentor ist auch komplett ungünstig gefallen, ganz abgesehen davon, dass der Altitop auch wirklich eine selten dämliche Aktion gemacht hat. Darüber werden wir dann auch noch sprechen, ja. Aber das ist zu einer Zeit gefallen, wo Mainz überhaupt null Torchancen hatte, ja. Das waren Geschenke und Elfmeter. Und wie das dann weiterging, zum Glück haben wir noch das Gegentor halt gemacht. Aber gut, zweite Halbzeit ist es de facto wirklich ein bisschen abgeflacht, aber ich denke, selbst da war die Eintracht noch dominant.
Aber fangen wir doch mal an. Es überhaupt nur liegt. Dass das Gibbe endlich angefangen hat, den Podcast zu hören. Amanatidis in der Startaufstellung.
Ich wollte es gerade sagen.
Auswechsel, Altintop raus, nachdem er nichts gebracht hat. Ja, was will ich denn noch mehr?
Ja, definitiv. Für komplette Zustimmung. Hast du ja auch schon gesagt, als wir uns dann zufällig im Stadion am Ende noch getroffen haben. Es war sehr positiv, war sehr erfrischend, dass in der 45. Minute schon ausgewechselt wurde, dass die Schwachstellen adäquat erkannt wurden, dass der Altitop, der wirklich eine grauselige Leistung geliefert hat, frühzeitig runtergegangen ist und wir somit wieder mit einem Mann, mit 11 Mann gespielt haben. Und ganz ehrlich, Amanatidis hat mir auch ganz okay gefallen. Wie sah es am Fernseher aus? Was hat er da für ein Spiel gemacht?
Erstmal grundlegend, ich fand es auch sehr positiv, dass gerade in dem Spiel Skibbe da Flagge gezeigt hat und gesagt hat, okay, ich setze da 2 vollwertige Stürmer ein. Dass er den Altintop zur Pause rausnehmen musste, also ich glaube, da wäre ich extrem sauer gewesen, wenn er den die zweiten 45 Minuten auch noch auf dem Platz gelassen hätte. Das hätte ich vorne und hinten nicht verstanden. Aus meiner Sicht hat Amanatidis ein sehr gutes Spiel gemacht. Er war aggressiv, er ist zum Spieler, zum Ball gegangen, hat sich von vorne bis hinten da eingeklinkt. Für mich war die Auswechslung von ihm dann in der 69. Minute nicht so ganz nachvollziehbar. Ich meine, er hatte jetzt nicht die Masse an Torchancen, aber ja, da gab es, glaube ich, so keinen, der da besonders herausgestochen ist aus meiner Sicht. Also von daher fand ich den Wechsel da dann ein bisschen komisch und dann da einen Kayo für Amanatidis zu bringen, konnte ich auch nicht so wirklich nachvollziehen. Ich glaube, da hätte ich, wenn ich gewechselt.
Da war der Fenin sauer. Habt ihr das
Ja,
mitbekommen? Der
da ist er
hat
richtig
dem
sauer.
Kayo ganz kurz die Hand gegeben und da hat er sich noch so zusammengerissen und naja, Mannschaftskamerad reingehauen und geht zur Bank und haut die Jacke neben in die Ecke. Also ich glaube, der war richtig sauer.
Ja, das
Ich
da
muss
muss
auch
ich ganz
sagen,
ehrlich
Fenin
sagen.
wäre da so mein präferierter Einwechselpartner gewesen in dem Fall. Mein Kayo mag seine lichten Momente haben und ich mag ihn eigentlich auch als Spieler sehr, aber bislang hat er mich halt in dieser Saison nicht überzeugt und in so einem Spiel hätte ich dann eher einen Fenin gebracht, der halt dann wirklich mit einer Motivation von 200 wahrscheinlich da die komplette Spielfläche in unter 10 Sekunden dreimal hoch und runter läuft.
Gebe ich dir recht, was die Beurteilung von Kayo in dieser Saison angeht? Also ich bin ja auch von meinem Kayo-Trip ein bisschen runtergekommen, auch wenn wir heute Folge 30, Rückennummer Kayo und so haben. Das war meiner Meinung nach eine super sinnvolle Aktion vom Skibbe und auch da muss ich ihn wieder loben für die Auswechslung. Aus dem Spiel heraus ist gar nichts gegangen. Also das war ein Moment, wo wir wirklich, egal wie wir es versucht haben, nach vorne keine Torchancen mehr erspielt haben. Das Spiel war im Mittelfeld tot. Und da war meiner Meinung nach die Überlegung zu sagen, okay, ich nehme jetzt einen Stürmer raus, bringe den Kayo mit rein, um mir wenigstens die Chance zu geben, aus irgendeiner Standardsituation oder aus einem Weitschuss oder sonst irgendeinem Ding noch was zu reißen, war meiner Meinung nach die bessere Alternative, wie einen Amanatidis gegen den Fenin auszutauschen.
Ja, wobei auf der anderen Seite, du nimmst dann einen vorne, es steht 1-1, du hast eigentlich noch alle Chancen. Du nimmst einen Stürmer vorne weg und setzt einen ins Mittelfeld, der zu 50% den lichten Moment hat und den idealen Pass spielt, oder zu den anderen 50% hast du einen, den du, wieder so einen von der Sorte, den du eigentlich zur zweiten Halbzeit ausgewechselt hast, nämlich einen, der es im Mittelfeld verbockt und irgendeinen falschen Pass spielt und der Gegner kommt wieder an den Ball.
Ja, die Sache mit Kayo ist halt auch das Altbewährte, dass Kayo halt immer noch einen ganz guten Schuss hat. Das hört sich jetzt blöd an, aber direkt danach war auch wieder eine Freistoßszene. Das Ding wäre fast reingegangen, ja, und dann wäre der Kayo wieder der Held gewesen. Also man muss schon sehen, wenn du über das Spielerische, was die Alex auch gesagt hat, nicht so wirklich viel geht und du eher auf Standardsituationen angewiesen bist, musst du halt sehen, dass du da möglichst viel rausholst und da ist der Kayo halt jemand, der dementsprechend seine Vorzüge halt hat. Ne? Also
Ja,
das
das ist.
war keine das ganz sinnlose Aktion. Ich kann das verstehen. Fenin wäre auf jeden Fall der spielschnellere Typ gewesen, ist ganz klar. Ja? Aber im Endeffekt, wir haben gewonnen. Hat er das alles richtig gemacht, ne?
Aber ein Fenin braucht natürlich auch jemanden, der ihn bedient. Also, der Fenin ist halt darauf angewiesen, dass unser Spiel vorne in den 16er reinkommt und dass er halt als Stürmer agieren kann. Und wir kamen zu dem Zeitpunkt im Spiel nicht mehr wirklich nach vorne. Da war mein Highlight die Wunderkerzenaktion, die wir im Block hatten. Also ansonsten, wie gesagt, im Spiel ging halt nicht mehr viel. Und ich fand, es war eine sinnvolle Sache und der Kayo hat auch gar nicht so schlecht gespielt. Also er hat ein paar Aktionen dabei gehabt, unter anderem hier der Freistoß, den der Marvin eben schon erwähnt hat, war nicht so verkehrt. Also ich hätte es genau so gemacht.
Fehlpassquote war auch relativ gering. Also das war dann
Genau.
auch schon wesentlich besser als die letzten Spiele, die er gemacht hatte. Ne? Ja. Wer auch eingewechselt wurde, das haben wir ja alle teilweise leidvoll erfahren, ist der Fährmann, der endlich sein erstes Spiel gewonnen hat. Ich bin froh, dass er es endlich gewonnen hat und nicht nur irgendwas verguckt hat. Das wird für ihn auch psychologisch relativ wichtig gewesen sein, weil er uns jetzt die nächsten Wochen auch noch begleitet, ne?
Ja, ich muss sagen, ich bin zu so Torwartwechseln zur Halbzeit nie erfreut, weil sie eigentlich immer was mit Verletzungen zu tun haben, so ja auch in diesem Fall. Prinzipiell, ich war ja immer schon dafür, dem Fährmann durchaus auch mal eine Chance zu geben, vielleicht auch in so einem Spiel, wo eine gewisse Motivation noch mitschwingt. Wobei ich allerdings auch sagen muss, wenn mir das vorher nie aufgefallen ist, der Kerl steht ja immer unwahrscheinlich weit vor der Torlinie. Also ich hab da immer so, wenn die dann doch mal zu uns in Richtung zum Strafraum gekommen sind, hatte ich dann immer so schon so ein bisschen Herzklopfen, frei nach dem Motto, na, der steht so weit vorne, wenn die da jetzt einen Lupfer spielen, kommt der doch nie im Leben daran, auch wenn er fast 2 Meter groß ist.
Das ist mir natürlich jetzt so im Spiel gar nicht aufgefallen, so im Spielverlauf. Muss aber sagen, gut, ich habe jetzt, auch weil wir so relativ weit entfernt standen, ne, von der Eintracht-Kurve siehst du da natürlich nicht so viel. Ich finde, er hat ein ganz ordentliches Spiel gemacht. Ich glaube, es waren jetzt nicht so viele entscheidende Aktionen dabei. Aber ich halte es mal, ja, ich finde es auch nie richtig super, wenn er in der Halbzeitpause ausgewechselt wird. Aber ganz ehrlich, es hat sich ja schon angedeutet. Ich meine, in den ganzen letzten Spielen war es ja schon so, dass der Nikolov immer wieder signalisiert hat, dass er irgendwie Wehwehchen hatte. Das war auch beim Bayern-Spiel so. Und da hat sich der Fährmann schon warm gemacht. Das ging jetzt über 3, 4 Wochen. Jetzt kam halt endlich mal der Wechsel. Ich kann mir jetzt auch gar kein Urteil über den Fährmann erlauben. Ich bin gespannt.
Ja, das sehe ich ähnlich. Es waren halt keine wirklichen Szenen dabei, wo er sich beweisen konnte. Also die Schüsse, die aufs Tor kamen, die gingen vorbei. Ich bin mir nicht sicher, ob er sie gehabt hätte, wenn sie wirklich auf den Kasten draufgekommen wären. Für mich hat es immer so ausgesehen, als hätte er die Ecke dicht gehabt und den Ball einfach nicht berührt, weil er zu weit am Tor vorbei ist. Aber da mag ich mich auch täuschen. Und ansonsten kann ich mich an keine Situation erinnern, wo er wirklich mal halten musste. Das wird sich in den nächsten Spielen zeigen und ich weiß auch nicht, inwieweit ihm das wirklich Auftrieb gegeben hat. Ich meine, er ist zur Halbzeit gekommen, danach wenig Mainzer Torschüsse, er hat nicht viele Aufgaben gehabt. Ja. Gut, das Spiel ging nicht verloren, aber das kann er sich nicht auf die Fahne schreiben und von daher bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich Motivation gibt.
Doch, also das auf Spiel jeden Fall. Ich denke schon,
Köln, jetzt wird es zeigen.
Ja klar, also, aber ich denke, allein psychologisch ist das schon wichtig, weil ich meine ganz ehrlich, in den letzten Spielen, wo er auch eingewechselt wurde oder so, da hat er auch nicht viel, konnte auch nicht viel machen, hat trotzdem 4 Dinger reinbekommen. Ja, also ich meine, das ist egal, ob du jetzt großartig viel zu tun bekommen hast, aber allein psychologisch, dass du mal endlich ein Spiel nach 5 Spielen, die du gespielt hast, mal nicht verloren hast, ich denke, schon ein kleiner Vorteil.
Ja, und jetzt hat er halt nicht mehr im Schnitt 3 Tore reingekriegt, sondern nur noch 2, irgendwas.
Ein Schnitt. Also sagen wir es mal so, die Schüsse von Mainz waren jetzt ja nicht so das Wunderwerk. Also die waren ja jetzt nicht gefährlich, großartig und alles. Er hätte sie, wenn sie der aufs Tor gekommen wären, hätte sie eigentlich immer gehabt. Also die Richtung hat gestimmt, die Ecke war zu. Er hat bei dem einen oder anderen, glaube ich, wirklich in der Tat dann die Hand noch so ein bisschen zurückgezogen, weil er gemerkt hat, dass der vorbeigeht, also das war jetzt alles nicht so gefährlich, was ich halt einfach nur, das konntet ihr sicherlich nicht sehen, aber im Fernsehen war es halt auch in der Wiederholung schön zu sehen, er ist halt dann immer rausgegangen, um den Winkel zu verkürzen, das ist auch in Ordnung, nur gerade in so einem Fall, und dann war er zum Teil auch schon so weit draußen, ein Querpass zu einem mitgelaufenen Spieler und das Ding ist halt einfach drin.
Okay. Ja, das ist natürlich kritisch, ne?
Ja, ich meine, die Mainzer waren da jetzt nicht so gefährlich, aber das kann in Köln dann halt auch schon wieder anders aussehen.
Ja. Gut, müssen wir abwarten, aber ich hoffe halt einfach das Beste, ne? Weil es ist jetzt halt auch für ihn die Zeit zu zeigen, dass er wirklich dann der adäquate Nachfolger für Nikolov ist, weil irgendwann läuft dessen Zeit ja halt auch ab. Und das sind halt jetzt echt die Spiele, wo er sich jetzt empfehlen kann. Gerade gegen Gegner wie Köln, das wird nicht einfach.
Das ist halt auch das Ding, also die nächsten Spiele wird er machen und jetzt ist er halt wirklich gefragt und muss seine Leistung bringen und wenn jetzt die Spiele gegen Köln und Dortmund in die Hose gehen und er sich wirklich grobe Schnitzer erlaubt, dann haben wir nächstes Jahr ein ganz großes Problem, weil es ist ja auch nicht nur, dass er sein Selbstvertrauen verliert, es ist ja auch, dass die Mannschaft, die vor ihm steht, merkt, Mikulov läuft's, mit ihm läuft's nicht, er wird das Vertrauen der Mannschaft verlieren und ich glaube auch nicht, dass wir dann in der nächsten Saison ohne einen zusätzlichen Torwart zu verpflichten in die Saison reingehen. Wenn wir das machen, dann wäre das meiner Meinung nach grob fahrlässig. Also für mich hat der Fährmann im Moment sehr, sehr viele Vorschusslorbeeren bekommen. Ich habe die Leistung, mit der er angepriesen wird, noch nicht gesehen. Ich lasse mich immer wieder gerne eines Besseren belehren und ich würde mich freuen, wenn wir so einen großartigen Nachwuchskeeper in den eigenen Reihen hätten. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo er Leistung bringen muss.
Ja, wir müssen halt sehen. Ich meine, er ist zur Eintracht gekommen, nachdem er 3, 4 Spiele in Schalke gut gespielt hat, ne? Und da dann die Nummer 2 von Neuer war, natürlich, die Spiele hat er gut gemacht, aber das ist halt auch noch kein adäquates Zeugnis zum Bundesliga-Torwart. Aber man muss dagegen halten, Nikolov hat jetzt in einem Interview, was er bei der 11 Rollen gegeben hat, ganz klar gesagt, dass er sich sicher ist, dass der Fährmann viel mehr Bundesligaspiele machen wird als er. Also das heißt, er vertraut schon auf den Fährmann. Und das ist für mich jetzt auch kein negatives Signal. Also ich meine, hätte jetzt auch gar nichts von Fährmann im Interview sagen müssen, aber er ist sich ganz klar sicher, dass er viel mehr Bundesligaspiele machen wird als der Nikolov oder als er selbst. Klingt für mich gar nicht so negativ. Also ich meine, und er sieht ihn täglich im Training, hoffen wir, dass der Nikolov recht hat.
Hat er gesagt, erste oder zweite Bundesliga?
Erste Liga. Dass er in der ersten Liga viel mehr Spiele machen wird, ja, auf jeden Fall.
Naja, ja. Was will er denn auch viel anders sagen?
Ja, nee, man,
also
klar,
ich meine,
er muss
das Thema ist auch ein kleiner, ja, ein kleiner brodelnder Kessel, der da steht. Der Nikolov ist in einem Alter, wo er ja eventuell nächste Saison nochmal spielen kann, aber ich bin davon überzeugt, dass er nächstes Jahr nicht mehr an die Leistungen anknüpfen wird, die er dieses Jahr gezeigt hat, weil irgendwann wird es einfach nach unten gehen. Und ich glaube, so eine Saison wie diese Saison ist auch für ihn was Außergewöhnliches. Und es wird nächstes Jahr nicht mehr so einfach sein, an die Leistung anzuknüpfen. Und dann haben wir von unten jemanden nachkommen, der sich noch nie bewiesen hat, der viel gelobt wurde, mit dem wir bis jetzt 4 Spiele verloren haben, der im Schnitt 3 Tore reinkriegt. Also, ja, mich beruhigt die Situation nicht und ich würde es mir wirklich wünschen, dass er jetzt wirklich mal zeigt, dass er was kann. Ansonsten sehe ich auf der Torwartposition keine guten Zeiten auf uns zukommen.
Aber also so ganz dramatisch würde ich es jetzt nicht sehen, weil ganz ehrlich, es gibt momentan so viele Torhüter, die mehr oder weniger keinen adäquaten Job haben. Also ich mache mir da jetzt ehrlich gesagt auf der Torhüterposition gar nicht so viele Sorgen. Natürlich will ich, dass das adäquat besetzt ist, aber ich meine, wenn nicht, dann holen wir uns halt einen anderen. Ja, hört sich jetzt blöd an, aber es gibt so viele super Torhüter, auch in der zweiten Liga. Da ist das Potenzial auch groß. Also ich meine, da brauchen wir auch gar nicht so weit zu gucken. Der Patrick Land, der beim FSV spielt, ist auch ein guter Torwart. Ja, und der braucht noch nicht mal den Ort wechseln. Und dann spielt er bei uns und ich denke, der wird auch eine ganz gute Partie abgeben. Also ich denke, da gibt es immer genügend Leute, die wir für relativ geringes Geld bekommen, falls der Fährmann nicht einschlägt. Aber am besten wäre es natürlich, wenn der lange Schlacks seine Leistung zeigt.
Ich habe gehört, der Pröll hat noch keinen neuen Verein.
Noch nicht, aber im Winter wird sich das ändern, schätze ich. Also der Farid Mondragon wechselt ja jetzt von Köln in die USA und da ist der Pröll anscheinend der Top-Anwärter.
Thomas
Mondragon. Wer hat es vor Wochen schon vorausgesagt? Der Podcast.
Na ja.
Hattest du nicht sogar Geld drauf gewettet, Marvin?
Na klar, ja.
Ja, er hat aber keiner gefunden, der die Gegenwette platziert. Von daher hast du recht gehabt, Geld kriegst du keins.
Ja, nee, alles scheiße. Na gut, ich habe ja auch damals mal gesagt, dass Mainz absteigt. Also ich glaube, die Wette gewinne ich nicht.
Ja, mach doch mal langsam, ist doch noch ein bisschen Zeit. Ich sag ja, Schalke kommt noch, die werden auch Meister, keine Angst.
So, damit haben wir unsere Kompetenz, die wir jetzt aufgebaut hatten, gerade nochmal versaut.
Ja, aber nur zu einem Drittel, das ist da in Ordnung.
Ja, Pröll, also ich würde ihn mit offenen Armen wieder aufnehmen. Ich hätte ihn auch damals nicht vom Hof gejagt, aber ich glaube, das Thema ist sowas von durch und ich glaube auch, dass der Pröll bei Köln ganz gut aufgehoben ist. Ich glaube, das passt für beide Seiten hervorragend.
Gerade jetzt in der Winterpause, wenn du überlegst, du brauchst jetzt schnell einen Torwart, wenn der Mondragon weggeht, der möglichst ohne Eingewöhnungszeit sich in den Gefilden ganz gut auskennt, dann ist der Pröll natürlich ideal, weil er schon dort gespielt hat, die ganze Lage kennt. Da wäre es total sinnlos, jetzt einen anderweitigen Torwart zu installieren, der das Ganze nicht kennt und vielleicht noch nicht mal Deutsch spricht. Also ich denke, der Pröll ist die naheliegendste Option, auch weil er bestimmt einen leistungsbezogenen Vertrag unterschreibt, der jetzt nicht über 5 Jahre geht. Weil ich meine, in der ersten Liga spielen ist besser als überhaupt gar nicht spielen, beziehungsweise beim Reserveteam von Leverkusen 2, wo er momentan wahrscheinlich auch nur trainiert. Also ich meine, was willst du mehr?
Ja. Kommen wir aber doch vielleicht mal wieder so ein bisschen zurück zur Eintracht. Mainz gewonnen können wir, glaube ich, so in Summe für uns abhaken, waren geforderte und wichtige 3 Punkte, die haben wir. Lass uns da vielleicht nochmal auf diesen Herrn Altintop da zurückgucken. Mich regt er jetzt irgendwie schon so seit ein paar Spielen auf. Am Anfang schon irgendwie Leistung gezeigt, wobei Tore schießen war ja noch nie so seine Stärke, zumindest nicht bei uns. Jetzt verbockt er aber auch in letzter Zeit immer mehr so dieses Thema Bälle verteilen, Passspiel, Flanken etc. Und jetzt halt eben noch diese Geschichte mit diesem Elfmeter. Hat er langfristig überhaupt noch eine Chance bei uns?
Nein. Also ich glaube, jetzt ist erstmal der Wendepunkt eingetreten. Also meiner Meinung nach wird der nächste Spiel gegen Köln nicht in der Startaufstellung zu finden sein. Und ich glaube, der hat jetzt erstmal eine Auszeit. Aber ich glaube, langfristig gesehen wird das Gibbe immer wieder auf den Bauen.
Ja, also ich habe die Frage jetzt auch als Frage des Tages am Eintracht bei Facebook gestellt und auch bei Twitter. Und da gab es ja schon die ein oder anderen Kommentare. Ja, also der klare Durchschnitt ist, dass die meisten hoffen, dass er nicht mehr in der Startelf ist, also dass er wahrscheinlich den Durchbruch auch nicht schaffen wird. Der eine, Jörg, der Zuhörer, hat halt gesagt, naja gut, wir haben so viele Stürmer und so wenig Innenverteidiger, vielleicht können wir den ja noch irgendwie umfunktionieren. Aber wenn ich da die Abwehrleistung sehe, die der Altintop gebracht hat und uns den Elfmeter verschuldet hat, will ich den in der Innenverteidigung gar nicht sehen. Das Problem ist, Altintop, wir gewinnen die Spiele trotz Altintop und nicht mit Altintop. Und das ist genau das Problem. Wir spielen hier praktisch mit einem Mann weniger, so war das in der ersten Halbzeit, der uns nichts gebracht hat, sondern nur einen Elfmeter verschuldet hat. Und da muss man sich wirklich die Frage stellen, ist er momentan noch tragbar? Weil gegen Mannschaften, die vielleicht ein bisschen mehr Aggressivität als Mainz letztes Spiel zeigen, ich meine, ganz Mainz war ja auch komplett enttäuschend, keine Offensivaktionen gehabt und so weiter und so fort. Auch diese Schürrle war ja lächerlich. Gut, wenn wir 11 gegen 11 spielen und auch alle 11 gegen 11 kämpfen, gegen Köln wird das heftig. Und da will ich den alten Top da nicht drin haben, weil der ist eine Schwächung für uns. Gerade momentan. Mir tut es leid für ihn. Ich finde ihn jetzt nicht unsympathisch. Ich finde ihn sogar relativ sympathisch, wenn er Interviews gibt. Aber das hilft doch alles nichts, wenn er die Leistung nicht bringt.
Ja, das Thema ist halt nur, ich glaube, wovon der Altintop momentan profitiert, ist, dass der Ümit wirklich überhaupt keine Chance hat und scheinbar wirklich schlechte Trainingsleistungen auch abliefert. Dadurch, dass der Benny jetzt auf der Sechser neben Schwegler spielt, ist natürlich auf der linken Seite eine Position vakant, die im Normalfall vom Korkmaz besetzt werden würde. Wenn der aber nichts bringt, hat der Altintop vom ersten Tag an die Lücke irgendwo gestopft. Mehr schlecht als recht. Aber das ist halt auch wieder so ein bisschen, was wir auch die ganzen Wochen schon gesagt haben, so typisch Skibbe, bloß kein Risiko eingehen. Aber ich glaube, mit dem Spiel gegen Mainz ist er jetzt auch das erste Mal so ein bisschen das Risiko eingegangen. Hat frühe Wechsel gezeigt, hat einen Altintop früh rausgenommen, als er gesehen hat, es geht gar nicht. Und ich hoffe mal, dass er aus den 45 Minuten in der zweiten Halbzeit dann auch gesehen hat, dass auch die Spieler, die reinkommen, sich nahtlos ins Spiel eingliedern. Und selbst wenn sie nicht, wie zum Beispiel auch der Meier, zu 100% ihre Leistungen abrufen, die wir normal von ihnen gewohnt sind, machen sie das Spiel nicht schlechter, wie es vorher war.
Ja, und jetzt mal spätestens gegen Dortmund hättest du ja die Chance, weil du ja dann wieder eins von diesen Spielen hast, wo eigentlich keiner wirklich mit einem Sieg rechnet und eigentlich auch nicht so wirklich böse ist wahrscheinlich, wenn du gegen eine Mannschaft wie Dortmund, die ja momentan auf der Erfolgswelt schlechthin unterwegs sind, dann mit einer Niederlage nach Hause gehst. Hauptsache, die Mannschaft hat wenigstens ordentlich gespielt und gekämpft. Da kannst du dann auch mal ein bisschen experimentieren und da kannst du dann vielleicht auch mal sagen, okay, dann Köhler wieder auf links und dann versuchen wir doch dann doch mal mit einem Clark, den wir da ja irgendwo rumfliegen haben, im defensiven Mittelfeld mal zurechtzukommen.
Gute Alternative. Clark muss jetzt endlich mal zeigen und muss auch
Ja.
mal die Chance bekommen. Ja?
Also ich könnte mir vorstellen, dass der Clark nächste Woche schon seine Chance bekommt, aber nicht auf der Sechserposition, sondern in der Innenverteidigung. Wenn der Russ wirklich ausfällt, dann sieht es da relativ, relativ mau aus. Und der Clark hatte in der letzten Saison in einem der Spiele auch schon mal auf der Innenverteidigerposition gespielt. Das wäre so eine Option, die ich mir vorstellen könnte. Die andere Option wäre halt, dass der Junge in die Innenverteidigung geht und da Patrick Ochs nach hinten gezogen wird. Wahrscheinlicher halte ich aber die Option mit dem Clark in der Innenverteidigung.
Schließen wir vielleicht das Altintop-Thema erst nochmal ab. Was machen wir
Ja.
mit dem Junge? Also Köln auf keinen Fall, Startaufstellung, das steht schon mal fest. Ganz ehrlich, momentan so mein persönliches Gefühl, ich will ihn auch danach nicht mehr unbedingt sehen.
Das ist ja auch das Problem. Ich meine, du merkst es aber auch in der Kurve, schlägt das Altintop-Thema, wenn du das ansprichst, da sind alle relativ empfindlich, reagieren sie da drauf, weil er wirklich die Leistung momentan nicht liefert. Natürlich steht es auch seine Leistung in einem gewissen Missverhältnis zu dem Geld, was er bekommt, ja. Und er bringt die Leistung momentan einfach nicht. Ich denke, das wird er auch selbst einsehen, dass er momentan für das Spiel der Eintracht einfach nicht vorteilig ist. Das heißt, du musst ihn mal auf die Bank setzen und dann vielleicht jetzt in den letzten drei Spiele, die wir jetzt haben, also 2 plus 1 im Pokal, musst du erstmal draußen lassen, vielleicht als Einwechselspieler irgendwie, wenn es sonst keinen mehr gibt, ja, tut mir leid. Und dann muss er das Trainingslager mitmachen im Winter und hinführen zur Rückrunde. Und wenn er dann sich wieder anbietet, dann ist vielleicht ein Neustart. Aber bisher, die letzten drei Spiele, will ich nicht spielen lassen. Ganz klar.
Nee, würde ich auch nicht machen. Da hast du gerade eben auch ein gutes Argument gebracht, dass halt auch die Stimmung in der Kurve, als er den Elfer verursacht hat, die war halt wirklich knallhart negativ. Da hat er Glück gehabt, dass er nicht mit Pfiffen vom Platz geschickt wurde. Und ich glaube, da muss der Skipper auch einfach eingreifen, um den Spieler ein bisschen zu schützen. Der Altintop ist mit viel Sympathie hier eingeschlagen und ich glaube, es hat ihm auch jeder hoch angerechnet, dass er geblieben ist, weil waren ja schon ein paar andere Optionen, die er auch gehabt hat. Und es ist für die Eintracht auch nicht selbstverständlich, jemanden, der mit dem Ruf von einem Altintop in der Bundesliga unterwegs ist, bei uns unterschreibt und sagt, mir gefällt es hier so gut, deswegen bleibe ich. Aber den Ruf, den kann er sich jetzt ganz schnell versauen und da kann auch die Stimmung der Fans umschlagen. Und ich glaube, da sollte man Altintop auch vorbewahren.
Was du auch gesagt hast, es ist ein Schutz, die auch dem Spieler gegenüber. Und ich denke, das muss der Skipper dann auch dementsprechend begreifen. Und er tut dem Spieler gut und auch sich selbst gut und auch der ganzen Stimmung. Wenn der Spieler jetzt einfach mal für ein paar Spiele aussetzt, ist das überhaupt kein Problem. Wir haben noch genügend in der Offensive. Und dann gibt es einen Neustart und dann schau mal wieder, vielleicht bringt er dann ja die Leistung. Das ist ja auch jetzt kein Ding. Aber es ist einfach, ihn einfach jetzt totspielen zu lassen, dann macht das auch keinen Sinn, ja. Und die Spielstimmung noch mehr aufheizen zu lassen. Du musst dir überlegen, ich meine, Elfmeter, das war ultimativ dämlich. Das war komplett behindert. Das war ein Spielaufbau, wo er den Ball verdendet und ihm dann da in die Füße geht. Ja, das war ein Geschenk der Elfmeter. Das gibt's nicht, ja. Das war unglaublich. So einen dämlichen Elfmeter habe ich wirklich lange nicht mehr gesehen. Und das sind so Sachen, die sich einfach in dieses momentan, in sein momentanes Leistungsbild einfügen, was nicht für ihn nicht förderlich ist und auch für die Eintracht nicht. Und ich denke, da muss man dem entgegenwirken.
Jetzt kommen wir vielleicht mal so zu unserer Reihe von Patienten, die wir im Moment haben. Hier bei unserer eigentlich ja schon bekannten, längerfristig verletzten Chris und Franz haben wir jetzt dann noch den Oka seit dem vergangenen Spiel dazu bekommen und so wie es aussieht, fällt Marco Rust ja jetzt auch noch für eine gewisse Zeit aus. Ja, unsere Verteidigung ist ja nahezu nicht mehr existent, zumindest die Innenverteidigung.
Wir gehen auf dem Zahnfleisch, muss ich sagen. Also ich hätte vor der Saison eigentlich gar nicht so damit gerechnet, dass wir ein Innenverteidigerproblem bekommen werden. Also zumindest habe ich das nicht gesehen. Aber mittlerweile ist es doch schon relativ extrem. Gut, jetzt mit Franz, der fällt jetzt längerfristig aus, 4 Wochen, 4 bis 6 Wochen, glaube ich, ne? Oder Nikolov gut als Torhüter, auch 4 bis 6 Wochen. Und du musst auch noch eine gewisse Reha-Zeit mit einrechnen. Russ, da weiß ich jetzt nicht, wie, der hat ja was am Meniskus. Jetzt weiß ich nicht, ob er das Spiel gegen Köln jetzt noch bestreiten kann oder ob es jetzt doch wirklich schlimm ist, dass er jetzt operiert werden musste. Normalerweise sollte das ja ohne Operationen behandelt werden. Muss man sehen. Aber wenn er jetzt nicht spielt, es sieht ganz schlimm aus in der Innenverteidigung. Und dann musst du dir die Frage stellen, wie machst du es? Da hat ja die Alex eben schon die beiden Optionen genannt. Oder du machst jetzt noch eine dritte Option und wirfst den Kevin Kraus, den Innenverteidiger, 18 Jahre, ins kalte Wasser. Aber ob du das unbedingt gegen Köln machen willst?
Also der Junge hat ja auch schon mal auf der Innenverteidigerposition gespielt. Die Konstellation, die gab es ja letztes Jahr auch schon mal. Und ich glaube, da hat er kein wirklich gutes Bild abgegeben. Also ich würd einen Clark da hinten reinstellen. Der Wasi macht im Moment eine wirklich gute Figur. Und zur Not, ja, er ist halt da. Und da kann der Clark, der kann die Lücke auffüllen, der wird mit Sicherheit kein brillantes Spiel da hinten machen, aber da baue ich dann halt auch auf den Wasoski, dass der halt ein bisschen mehr mitarbeitet und vielleicht die ein oder andere Situation vom Clark mit übernimmt. Aber ich glaube, der ist lang genug, und es ist halt auch so ein Wegholzer. Ja, also den würde ich am ehesten da auf der Position sehen.
Interessant ist es schon, ne? Wenn du nämlich überlegst, dass eigentlich so Russ und auch Franz dann diejenigen sind in der Innenverteidigung, du das Spiel dann, die nehmen auch den anderen Leuten die Position zu weisen und kommt dann jetzt der Wasowski, der jetzt ein paar Spiele wieder gemacht hat nach langer Verletzungszeit und plötzlich muss er dann dem Clark zeigen, wo er zu stehen hat. Ne? Es hört sich blöd an, aber so ist es ja, weil das wird dann mit Sicherheit der Wasuski derjenige sein, der die Innenverteidigung dann auch leitet und ihm dann halt auch die Wege zeigt, die er zu gehen hat. Ne? Das ist auf jeden Fall eine interessante Situation. Ich weiß nicht, ob es gut ist, dass wir dann gegen Köln spielen oder ob es gerade schlecht ist, weil die stehen halt hinten drin und müssen auf jeden Fall punkten. Ne? Aber so viele Optionen haben wir nicht. Was haltet ihr das? Ja, warte. Ja,
Die
was sonst
Frage
sagen?
ist halt wirklich spannend, wer dann nachher da hinten den Ton angibt. Wie du schon richtig sagtest, Franz war eigentlich immer so einer, der dann Anweisungen gegeben hat, oder Russ war halt einer, der dann auch gerne mal da über den Platz gebrüllt hat. Nikolov traue ich auch, wenn er ruhig ist, durchaus zu, da dann mal einen Kommentar zu geben.
Hat er auch
Ich
gemacht,
kann den
ja.
Fährmann in der Beziehung nicht wirklich einschätzen, wie der es schafft, seine Vorderleute da so zu sortieren. Ob du jetzt einen Clark oder einen 18-jährigen Kraus da hinten reinstellst, denen fehlt halt einfach generell so ein bisschen Spielpraxis oder dem einen Spielpraxis, dem anderen Erfahrung. Wenn der Wasowski das Thema da hinten nicht geordnet bekommt, dann ja, stehen Tür und Tor offen.
Genau.
Also der Wasowski ist auf jeden Fall der erfahrenste Spieler da hinten drin, der einfach jetzt in die Verantwortung genommen werden muss. Der Zavellas ist jemand, der ein bisschen Aggression mit reinbringen kann, und das, finde ich, macht er in den letzten Spielen auch. Also der hat sich meiner Meinung nach grandios entwickelt in dem halben Jahr, wo er jetzt erst hier ist. Der Junge ist ein sehr ruhiger Spieler. Clark, ja, Fährmann, das sind halt alles viele unerfahrene Spieler. Und da ist es jetzt einfach die Verantwortung von Wasowski, und ich traue ihm das auch zu.
Ja, genau so ist es. Wie gesagt, Wasowski ist auch jetzt, der Fährmann ist jetzt auch kein Mensch, der jetzt in der Position jetzt schon Leute da großartig führen kann. Das muss der Wasowski übernehmen, spielt aber auch schon lange genug bei der Eintracht. Dürfte auch mannschaftsintern schon ein gewisses Standing haben, und das muss er dann auf dem Platz halt beweisen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir uns jetzt halt durch die, sag mal, in die Winterpause retten, weil jetzt gibt's keine Nachverpflichtung mehr, das müssen wir dann erst im Winter dann machen. Müssen wir uns halt jetzt irgendwie durchkämpfen, mit der besonderen Zielsetzung, dass wir vielleicht gegen Köln irgendwie einen Punkt rausholen und ganz wichtig das Spiel gegen Aachen gewinnen. Da müssen alle Kräfte gebündelt werden. DFB-Pokal müssen wir unbedingt weiterkommen. Gegen Dortmund, das ist dann nur noch Schaulaufen, das ist nicht so wild. Aber das sind die beiden Zielsetzungen bis zur Winterpause. Und das muss mit Mann und Maus muss das Ziel verteidigt werden.
Ja, aber eigentlich müssten wir gegen Köln ja 3 Punkte holen, weil Saisonziel 50 Punkte, zur Hälfte brauchen wir dann 25, 23 haben wir.
Ja, aber gegen Köln, ich sag dir, gegen Köln, das werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, das ist für mich das schwierigste Spiel in nächsten Wochen. Weil Köln ist, die stehen mit dem Rücken zur Wand, die haben die letzten Spiele gegen Leverkusen eigentlich super gespielt. Podolski ist in einer eigentlich richtig guten Form. Die müssen gewinnen, wir haben eine dezimierte Abwehr, das wird das schwierigste Spiel, das wird viel, viel schwieriger als gegen Dortmund. Das wird echt hammerhart.
Hey, gut. Na gut. Das Spiel gegen Dortmund sehe ich nicht als schwierig an, das ist halt wirklich so ein wir haben nichts zu verlieren, also testen wir mal ein bisschen aus Spiel, also sehe ich zumindest so. Also ich glaube nicht, dass da großartig irgendeine Gefahr auf uns zukommt in dem Spiel. Wenn wir da verlieren, solange wir eine gute Leistung auf dem Platz abliefern, ja mein Gott, dann ist es halt so.
Ich kann mir vorstellen, dass wir gegen Dortmund auch punkten. Also so würde ich das jetzt gar nicht sagen. Das kommt immer auf die Einstellung drauf an. Das hast du ja auch gegen Mainz gesehen. Auch was weiß ich, vor 2 Monaten, 3 Monaten habe ich Leuten schon gesagt, wo Mainz darin einen totalen Höhenflug hatte vor 2 Monaten, habe ich gesagt, hier, passt auf, wenn Mainz zur Eintracht kommt, da verlieren sie 100%. Ich kann kommen, was will, weil die Einstellung stimmt. Die Einstellung muss stimmen. Und das ist genau das Wichtige. Und dann, wenn die Einstellung stimmt gegen Dortmund, dann kannst du auch gegen Dortmund gewinnen. Nürnberg war auch relativ knapp dran. Gut, haben zu wenig Chancen ausgearbeitet, aber ich sehe die Dortmunder Spieler, und die Dortmunder Spieler sind gut, aber sind nicht perfekt. Die haben momentan halt auch einfach das Glück. Und wenn wir vielleicht mal ein bisschen Glück auf unserer Seite haben, können wir da auch punkten. Also, naja.
Kommt ja, aber die Ziele, die der Marvin ausgegeben hat, das passt schon. Also oberstes Ziel ist wirklich, im DFB-Pokal weiterzukommen, Aachen zu schlagen. Das ist ein machbares Los, und da muss einfach gewonnen werden. Wenn wir
ja,
jetzt
klar,
gegen,
das ist bares
gegen,
Geld.
Ja, genau darum geht's halt auch. Wenn wir jetzt gegen Köln vielleicht einen Punkt holen und gegen Dortmund keinen mehr, ich meine, dann haben wir nicht die Hälfte unseres Saisonziels geschafft, aber ich glaube, auch in der Rückrunde ist noch einiges mehr drin, weil wir haben auch in der Hinrunde wieder Punkte liegen gelassen. Und wenn wir die einfach
Hannover.
In der Rückrunde mitnehmen,
ja. Hannover, Freiburg, meine Güte, tut mir leid, wir spielen das erste Spiel in zu Hause
auch
gegen
Hamburg
Hannover.
Dazu. Also die ersten
ja,
Spiele, die hätten wir alle gewinnen
ja.
können oder zumindest noch 1 oder 2 Punkte mitnehmen können.
Ja. Und gerade Hannover spielen wir zu Hause. Das läuft. Da müssen wir halt Gas geben. Vielleicht haben wir den einen oder anderen Neuen dann vielleicht dabei. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Aber gegen Hannover, da kannst du zu Hause punkten, auch wenn die jetzt auf Platz 4 stehen. Meine Güte, da habe ich jetzt aber trotzdem keine Angst. Ja, oder auch Freiburg auswärts. Die stehen super. Das will ich jetzt auch keine, will ich auch nicht in die Glaskugel jetzt schauen. Ja, aber im Endeffekt ist es so, auch gegen Freiburg kannst du auswärts punkten und so weiter und so fort. Wir haben in der wirklich, wie du schon sagst, einige Punkte liegen lassen. Wenn wir die jetzt ein bisschen konsequenter holen, können wir die 50 Punkte trotzdem erreichen. Und selbst wenn wir jetzt 2 Spiele verlieren, ist es jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, oh meine Güte, jetzt müssen wir uns aber hier verkriechen. Wir müssen halt sehen, dass wir immer ans Optimum rankommen.
Ja, das jetzt nicht, aber es wäre halt eine bessere Ausgangsposition, wenn wir zumindest gegen Köln, was ich für eine durchaus nicht unschwierige, aber machbare Aufgabe halte, da 3 Punkte mitzunehmen.
Ja, klar, klar wäre das schon schön. Ich würde mir wünschen, dass wir gegen Köln 3 Punkte holen, gegen Dortmund noch einen und gegen Aachen gewinnen. Also das wäre so meine Wunschvorstellung, wie es bis zur Winterpause läuft. Aber im Moment werden wir halt echt von Verletzungen gebeutelt. Und von daher schraube ich halt meine Wünsche mal ein bisschen runter. Bei Aachen bleibt es dabei, das Ding, das muss gewonnen werden, da gibt's kein Rütteln dran. Und alles andere ist gutes Beiwerk. Wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht, so what.
Ja, natürlich. Also der Sieg gegen Aachen, der muss unterm Weihnachtsbaum liegen. Alles andere wird nicht zugelassen. Das ist, das weiß auch,
Richtig.
glaube ich, jeder in der Mannschaft und das ist auch dem Trainerstab und allen bewusst. Da geht es um viel, vor allen Dingen um viel Geld und da wird sich jeder entsprechend reinhängen. Also da gehen wir jetzt mal von aus. Bruchhagen hat, du hast vorhin rausgesucht, Marvin, heute irgendwas gesagt von wegen, dass er gerne zur Winterpause noch einen Innenverteidiger ja, ausleihen würde. Namen hat er aber, glaube ich, bislang noch keine genannt, die er da auf der Liste hat, oder?
Nee, also Namen sind bisher jetzt definitiv noch nicht genannt. Ist halt auch ein bisschen schwierig, da jetzt so einen Innenverteidiger zu finden, der eine gewisse Qualität aufweist und sich halt auch relativ schnell ins, sag ich mal, in die mannschaftliche Geschlossenheit einbinden kann. Also er will auf jeden Fall eigentlich lieber einen ausleihen. Der Markt wird halt sondiert und will eigentlich möglichst keinen kaufen, weil wenn du jetzt halt einen kaufst, dann wird es auch wieder ein 2-Jahres-Vertrag und im Sommer kommt dann wieder der Bailey dazu und dann hast du noch mehr Leute auf der
Ja.
Gehaltsliste stehen. Ja, den braucht ja im Endeffekt auch kein Mensch. Man muss halt sehen, dass man eine adäquate Stelle irgendwie besetzt, weil ich meine, mit Chris fällt einer aus auf unbestimmte Zeit, so ehrlich muss man sein. Chris ist jetzt keiner, wo du wirklich fest drauf bauen kannst, so leid es mir tut. Rust, das dauert auch seine Zeit. Franz dauert auch seine Zeit. Rekonvaleszenzzeit bzw. Regenerationszeit, da weiß er nicht genau. Der wird auch zum Rückrundenstart nicht komplett fit sein. Also da brauchen wir auf jeden Fall einen und müssen ho hoffen, dass der Bruchhagen den ein oder anderen aus dem Hut zieht. Das ein oder andere Kaninchen, was uns da weiterbringt. Also, das ist aber sinnvoll. Ich meine, hätten wir jetzt gesagt, okay, wir brauchen defensive Mittelfeldspieler, das habe ich vorhin ja schon angesprochen, würden mir auf Anhieb ein paar Leute einfallen. Ich will nur mal sagen, dass der Fink, der ein oder andere mag ihn noch kennen, momentan überhaupt keine Rolle bei Beşiktaş spielt. Deswegen habe ich gedacht, wenn wir da auch noch einen brauchen, falls der Chris ja auch noch ausfällt, wäre das ein Spieler, den wir für wenig Geld ausleihen könnten. Ne? Also der hat ja mal bei uns gespielt, der Michael Fink, und spielt momentan bei Beşiktaş gar keine Rolle. Hat bei uns ja eigentlich ganz okay gespielt. Vielleicht das ein günstiger Leihtransfer. Weiß nicht, wenn das Geld keine Rolle mehr spielt, sage ich mal, und wir vielleicht gegen Aachen weitergekommen sind, dann wird es vielleicht auch noch mal aktuell, aber jetzt ist halt erstmal der Innenverteidigerposition gesucht. Aber Namen sind auch keine bekannt, um da jetzt noch mal das festzumachen, ne?
Ja gut, aber er hat natürlich erkannt, dass es aufgrund von Verletzungen oder auch der ein oder anderen Sperre, die ja auch schnell mal passieren kann, da hinten dann doch ein bisschen eng wird und er sich den ein oder anderen Ersatzmann da noch auf die Bank setzen muss, den er im Zweifelsfall dann mal bringen kann, bis die aus der Jugend oder aus der B-Mannschaft so weit sind, dass man sie halt auch da entsprechend spielen lassen kann.
Klar, und du musst überlegen, Russ spielt jetzt auch seit Wochen mit der vierten Gelben, ja, irgendwann bekommt er halt auch mal die fünfte, ja, und dann sieht's so oder so halt auch düster aus. Es ist dann zwar nur ein Spiel, aber du weißt ja nie, was kommt, ja, irgendwann mal gibt's vielleicht auch mal eine rote. Also du musst einfach in seinen Innenverteidigungen musst du mal ein bisschen mehr den Kader auffüllen, das ist ganz klar, und da hoffe ich mal, mir wäre es halt ganz lieb, wenn man da irgendwie so einen Deutschsprachigen halt findet, der sich da relativ schnell einfindet, nicht irgendwie so ein brasilianisches Talent da oder so holt. Aber gut, ich denke, da ist die Eintracht sowieso gefeit vor, ja. Das passiert ja nur bei anderen Mannschaften wie Bayern.
Brasilianische Talente hatten wir noch nie.
Ja, ich meine, natürlich könnten wir jetzt in die, könnten wir jetzt in die Glaskugel gucken und können schauen, wer bei den Top-Teams momentan nicht zum Zug kommt. Da wird mir spontan bei Dortmund der Felipe Santana einfallen, der Innenverteidiger ist, auch zufälligerweise Brasilianer. Der ist gar nicht schlecht, der spielt fast nie. Vielleicht wäre das einer, den du ausleihst, aber ich glaube, zu Dortmund haben wir jetzt nie die transfertechnischen, sag ich mal, Klüngeleien gehabt, also denke ich nicht, dass das was wird. Ja, aber ich will jetzt nochmal, schau mal in die Glaskugel, da gibt es so viele Möglichkeiten.
Santana, der hat auch immer Musik gemacht, oder?
Ja, es ist übrigens, es ist genau der gleiche. Es ist genau der gleiche. Ja. Es war jetzt ein bisschen, also lag ein bisschen mehr unter der Sonne, aber es kommt hin. Naja. Gut, ja, ansonsten Transfergerüchte gibt es noch einige, teilweise ziemlich grauslige. Wenn man jetzt hört, dass der Hanke ja vielleicht zur Eintracht kommen soll, da hat sich das eine oder andere grausige Gerücht aufgetan. Ich habe
Ja, das
eigentlich schon
taucht
gedacht.
aber immer mal wieder, aber ich habe vorhin da mal
Ja.
nachgegoogelt, das stand 2005
Genau, ja.
beim Kicker, das stand 2006 auf transfermarkt.de, also der taucht so alle halbe Jahre mal wieder auf.
Ich habe
Ja.
mich schon so ein bisschen gefühlt, als wäre ich jetzt bei Horrorwichteln und wir würden den Hanke zugelost bekommen, ja, dass es kommt hier vielleicht ein Altintop oder so. Na, dann geht's ja. Aber gut, Hanke, das hängt aber auch damit zusammen, das ist eigentlich ein bekanntes Phänomen, dass immer, wenn ein Spieler von Hannover vielleicht weggeht oder Transferverhandlungen führt, genauso auch wie es auch bei der Eintracht ist, dass dann immer wechselseitig entweder Hannover oder Eintracht Gespräch gebracht wird von irgendwie diversen unseriösen Seiten. Das ist sehr interessant. Das war auch zum Beispiel schon so, als Meier seinen Vertrag verlängert hat. Da wurde auch gesagt, naja, dass Hannover an ihm Interesse hätte. Das hält oder auch beim Fink, als es war, wo geht er jetzt hin? Da war auch Hannover gerüchtet worden.
Was bei
Naja.
Meier nicht Hamburg?
Nee,
War
Hannover war das auch.
Hannover und Hamburg, glaube ich, also tauchten beide mal auf. Aber ganz ehrlich, im Moment würde ich eher den Hanke nehmen als den Altintop, Hanke trifft. Das ist jetzt, glaube ich, zum vierten oder fünften Mal jetzt eingewechselt worden und hat dann innerhalb von wenigen Minuten ein Tor geschossen.
Ja, das
Also,
so, das sind so Momenterscheinungen. Ich meine, das ist
ja.
gleich wie mit Jan Schlaudraff. Vor einem halben Jahr wurde gesagt, der spielt nie wieder. Jetzt macht er zwei Dinger rein, ist wieder hochgelobt. Es kann auch passieren, dass der Altintop in drei Spielen auf einmal sein Tor macht oder sogar zwei Dinger in einem Spiel macht. Das ist genau das Gleiche, wie der Fenin zu uns kam, im ersten Spiel drei Buden macht und dann in der ganzen Saison es noch geschafft hat, auf zwei Tore mehr zu kommen.
Ja,
Ja,
das
würde ich
Wichtigste.
nicht allzu viel darauf geben. Also für mich ist der Hanke immer noch kein Top-Stürmer.
Hanke, nein, danke. Sowohl damals in der Nationalmannschaft die grauslichste Nominierung, ja, tut mir leid, wie so ein Spieler Nationalspieler werden kann, ist eine Frechheit. Für so viele Spieler, die nie Nationalmannschaft gespielt haben, da fallen mir auch ein paar bei der Eintracht ein. Aber Hanke muss, kannst du vergessen, würde ich nie bei der Eintracht sehen wollen, das muss ich mal ganz klar sagen. Und Hanke ist auch so ein typisches Beispiel für eine mangelnde Konstanz. Ja, natürlich hat er jetzt mal drei Tore geschossen. Na gut, wie dir Alex sagt, aber in ein paar Spielen spielt er wieder Scheiße. Und dann hast du wieder einen an der Backe, der viel Geld kostet und so weiter und bringt nichts. Ne? Also Hanke auf keinen Fall. Das ist zum Beispiel eine Sache. Hanke hat wirklich nie über dauerhafte Zeit Konstanz bewiesen. Ganz im Gegensatz zu einer Person wie, den wollte ich jetzt auch noch die ganze Zeit, habe ich versucht unterzubringen, der Köhler. Den muss ich mal ganz ehrlich loben. Der Köhler hat ein Wahnsinnsspiel gegen Mainz gemacht. Das war Hammer. Das war von der ersten Minute an, war komplett dabei, richtig gut gespielt, weil sie hatten Sonderlob verdient. Ich lobe den Köhler nicht so oft, aber er spielt eine grandiose Saison und das Spiel gegen Mainz war einer seiner besten Spiele, die ich jemals gesehen habe.
Hat man den Ball eigentlich wieder gefunden, den er da übers Tor geschossen hat?
Na, so kleine Ausfälle passieren halt mal. Aber ich finde, ganz ehrlich, Köhler wahnsinnig gutes Spiel gemacht, ist jedem Ball nachgerannt. Er hat selbst von sich mal gesagt, dass er nicht der körperliche Spieler ist. Das habe ich aber am Samstag nicht gesehen. Da war er richtig in den Zweikämpfe gegangen, schön alles abgegrätscht, hat mir super gefallen.
Ja, das stimmt schon. Der
Köhler
macht da
legt
schon.
wirklich eine super Saison hin.
Ja.
Also das Spiel gegen Mainz, auch von mir kann ich ihm nur recht geben, war ein super Spiel von ihm und er ist die ganze Saison bis jetzt immer positiv aufgefallen. Egal auf welcher Position er spielt, ob er auf links spielt, ob er hinten gespielt hat, ob er neben dem Schwegler gespielt hat. Also der ist dieses Jahr wirklich Gold wert.
Ja, und gerade weil er in den letzten Jahren halt auch immer so zu wenig, sage ich mal, er hat zu wenig zurückbekommen, auch von den Fans, wo er immer mal so auch in der Kritik stand und so weiter und so fort. Manchmal auch zu Recht, das will ich gar nicht bestreiten, aber ich denke, wenn er halt so eine gute Saison hat, muss man das auch mal sagen. Und deswegen, Köhler, Chapeau, ich hätte diese positive Entwicklung von ihm nicht erwartet und ich bin mir fast sicher, dass er auch nicht gekommen wäre, würden wir noch unter Funke Fußball spielen. Aber anderes Thema.
Ja, ganz anderes Thema wollen wir hier jetzt nicht aufgreifen. Gucken wir doch noch mal so ein bisschen nach vorne. Köln steht unmittelbar vor der Tür. Samstag 15:30, wenn ich mich nicht irre. In Köln. Was glaubt ihr, wie wird die Aufstellung aussehen? Ist Skibbe noch mal so mutig und fängt mit zwei vollwertigen, in Anführungszeichen, Stürmern an? Oder haben wir dann diese reine Ein-Mann-Spitze Gekas und versuchen den Rest dahinter übers Mittelfeld zu lösen?
Ich glaube, ihm gehen mittlerweile auch die Optionen aus. Also, ich sehe nicht viel mehr Möglichkeiten, als dass du mit zwei Spitzen aufläufst. Also
Ja.
mein Vorschlag wäre, den Clark in die Innenverteidigung an die Seite zu stellen, auf der 6 Schwegler Meier spielen zu lassen, auch wenn der Benny jetzt im Interview gesagt hat, dass er sich da am wohlsten fühlt und nachdem er auch das geile Spiel gemacht hat, ich würde ihn trotzdem auf links bringen, um halt einfach einen Altintop rauszulassen. Gut, rechts ist ganz klar, Jung Ochs, Zervelas ist gesetzt und dann vorne wieder mit Amagekas starten. Das wäre meine Aufstellung, mit der ich beginnen würde. Also einzige Änderung zu letzter Woche ist halt Altintop raus und dafür Meier von Beginn an rein.
Also ich habe jetzt gehört,
Ja,
dass du
und halt
sagst,
Clark,
du
ne? Einzige
ja.
Änderung. Ich steppe.
Guten Morgen.
Ich hab jetzt gelesen, dass wahrscheinlich der Meier auch ausfällt, weil er noch Oberschenkelprobleme hat. Ich hoffe, das bestätigt sich nicht. Sollte sich dies aber bestätigen, gehen mir auch die Alternative aus, aber dann würde ich sagen, es spielt
Benny
der
auf die
Köhler
Sechs.
Benni auf die 6 und Fehnin auf die linke Seite. Also das heißt, Altitop würde ich definitiv nicht spielen lassen. Würde ich Fehnin mal bringen. Ich meine, auf die linke Seite, egal wo er spielt, der wird schon für Wirbel sorgen und verdient auch mal die Chance. Und dann mal schauen. Ansonsten schließe ich mich deine Aufstellung komplett an.
Das wäre mir ein bisschen zu offensiv. Ich meine, dann hast du vorne einen Fenien, Ammer, einen Gekas. Das sind alles Leute, die sich auch beweisen wollen und die durch Tore glänzen wollen. Ich glaube, da hast du wirklich zu wenig Leute, die mit nach hinten arbeiten. Aber wenn der Meier wirklich ausfällt, gut, Benny wieder auf die 6, sind wir uns einig und ich würde einen Kittel bringen.
Wäre jetzt auch so meins gewesen, was ich gesagt hätte, dann den Kittel da mal ein bisschen sich austoben lassen, weil muss gar nicht sagen, die ersten 45 Minuten gegen die Bayern, er hat mir gut gefallen. Also
Ja.
er hat eigentlich gezeigt, dass er Fußball spielen kann und man sollte ihm dann doch nochmal eine Chance geben.
Ja, und vielleicht hier jetzt auch nochmal ein Aufruf, Michael Skibbe, wenn Sie noch Bedarf haben, das nochmal durchzudiskutieren oder nicht alles verstanden haben, wieso wir was machen, ruhig nochmal anrufen, wir gehen da gerne nochmal ins Detail.
Ja, kommen auch
Ja,
gern zur
gut.
persönlichen Beratung, mal kurz am Trainingsplatz vorbei. Kriegen wir auch irgendwie organisiert.
Ist kalt draußen, gell? Also Telefon wäre mir schon lieber.
Du bist doch ein Mädchen.
Ja.
Kannst ja danach mit dem Badeadler in die warme Wanne. Ja, dann
Also.
Tipprunde. Frau Alex, fangen Sie doch mal an.
Ja, ich bin mir da so ein bisschen unschlüssig. Also ich meine, natürlich will ich, dass die Eintracht gewinnt und würde mir fürs Wochenende nichts mehr wünschen. Aber ich glaube, das wird ein hart umkämpftes 1-1 mit einer langweiligen zweiten Halbzeit.
Ich habe, wie ich schon jetzt angedeutet habe, kompletten Bammel. Also, was hauptsächlich daraus begründet ist, dass unsere komplette Verteidigung eigentlich total dezimiert ist. Wir verlieren 1-2. Hört sich jetzt blöd an und ich würde mir es auch wünschen, dass die Eintracht gewinnt, aber irgendwie denke ich, dass wir verlieren. Weil Köln haben wir in den letzten Jahren in Köln auch nicht so wirklich super ausgesehen. Irgendwie, obwohl die Kölner eigentlich in letzter Zeit fast immer unter uns standen, haben wir die Spiele nie so richtig dominant gestaltet, haben meistens entweder unentschieden oder verloren. Und irgendwie geht es auch wieder gleich aus. Also ich weiß nicht, Podolski haut wahrscheinlich in seinem Glück wieder zwei Dinger rein, wenn ich die Sache gegessen. 2-1, leider verlieren wir.
Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Ding irgendwie gewinnen werden. Ich tippe mal auf ein 2-1. Gekas wird sein Tor machen. Ich tippe mal, dass Kittel auch noch ein Tor macht. Und Fährmann wird irgendwann in der zweiten Halbzeit irgendeinen blöd verschuldeten Elfmeter halten.
Wäre ja geil. Wäre eigentlich so die optimale Sache. Kittel sein erstes Tor oder so, wäre grandios.
Ja,
Wollen wir
irgendwann
es
muss er
hoffen?
damit anfangen gegen Köln. Passt.
Ich widerspreche dir nicht.
Das wollte ich doch nur hören.
Ja.
Ja, ich glaube, wir sind dann so ziemlich durch mit unserer Liste. Also zumindest meine Themen haben sich erledigt. Ich weiß nicht, ob ihr noch eins habt.
Ja, ich würde vielleicht nochmal auf den Trailer verweisen, auf unserer Homepage.
Gut, dass
Wer ihn
du
noch
das
nicht gesehen
sagst.
hat.
Ein grandios gemachter Clip. Also ich muss sagen, ich bin immer wieder begeistert. Ich schaue mir übrigens morgens und abends und mittags übrigens auch an, dreimal täglich. Ich
Passt
habe
zum
selten so
Frühstück,
eine.
Mittag und zum Abendessen, zwischendrin zum Kaffee, kann man eigentlich jederzeit sich anschauen, sind kurze 45 Minuten. Wir planen da
Sekunden.
noch so.
45 Sekunden,
Sekunden, ja,
professionelle Produktion.
Genau. Wir planen da noch so ein kleines Interview, was hoffentlich, so wie es momentan aussieht, in der nächsten Woche stattfinden wird. Und dann gibt es dann auch natürlich unverzüglich den Beitrag dazu. Schaut es euch mal an, lasst euch so ein bisschen begeistern, guckt euch auch gerne mehrmals an und ja, freut euch auf das, was dann da nächste Woche kommen wird.
Genau. Ansonsten Stadtwaldgebabbel halt noch, ne?
Genau. Sebastians Beiträge immer wieder lesenswert, die vom Jesus natürlich auch. Tippspiel. Ihr könnt, glaube ich, noch einsteigen, wenn ihr schon dabei seid, dann auch gerne mal tippen. Das gilt auch für die Leute, die jetzt hier so direkt dabei sind.
auf ja. Jeden Fall.
Ja, ich weiß noch nicht, ob ich was beim nächsten diese Woche jetzt tippe, weil letzte Woche habe ich nicht getippt, da hat die Eintracht wieder gewonnen. Also ich bin ja so ein sehr abergläubiger Mensch. Ich muss mich da noch überlegen. Muss das noch überlegen. Aber gut, auf jeden Fall. Immer tippen.
Genau. Ja, und hier auch nochmal, was er eben gesagt hat, Jesus, dein Blog, Adlerblog, der hat letzte Woche wirklich den Hammer rausgehauen, hab das gelesen, was er geschrieben hat. Schürles Mutter, Homezone in der Herbertstraße.
Weltklasse-Zitat.
Ja, da hab ich wirklich gelacht.
Das war grandios. Aber ich meine, man muss sagen, er hat recht, ne? Also tut mir leid, wenn Schürle so provokant ist, irgendwann kriegt er es halt auch wieder zurück, ne?
Ja.
Schön Spiel. Nationalspieler. Unglaublich. Naja, whatever.
Ja, ansonsten bleibt uns nicht mehr viel anderes übrig, als ein schönes kommendes drittes Adventswochenende zu wünschen, ein schönes Fußballwochenende. Alle, die nach Köln fahren und das vorher noch hören, gute Fahrt, ordentlich anfeuern, 3 Punkte mitbringen und wir hören uns in der kommenden Woche in gewohnter Art und Weise.